Grüße Gott, liebe Zuhörer. Willkommen zur Gesundheitssendung. Heute fit sein wie ein Diabetiker. Ich bin Sabine Böhler und meine Gäste sind der Apotheker und Mediziner Dr. Siegfried Schlett und Hans Lauber. Hans Lauber ist bzw. war Diabetiker. Der ehemalige Marketingdirektor von ProSieben mit einem 12-Stunden Arbeitstag und Meetings sogar am Wochenende hat es geschafft, loszukommen von Medikamenten und dem Insulin hat er von vornherein den Kampf angesagt. Denn das wollte er auf keinen Fall anfangen, das Spritzen. Herr Lauber besiegte seinen Lifestyle-Diabetes durch Messen, Essen und Laufen, also regelmäßiges Blutzuckermessen, bewusstes Essen und sportliche Betätigung. Entwickelt hat sich daraus die Lauber-Methode, die inzwischen von Ärzten empfohlen wird und sogar von unserem heutigen Gast, dem Apotheker und Mediziner Dr. Siegfried Schlett aus der Münchner Klösterl-Apotheke. Beide sind meine Gäste. Ich grüße ganz herzlich Herrn Dr. Schlett. Schön, dass Sie heute auch wieder bei uns zu Gast sind. Grüße Gott.
Ich grüße alle Hörer. Guten Morgen.
Und ein herzliches Grüß Gott auch an Sie, Herr Lauber. Schön, dass Sie den Weg von Köln zu uns hier nach München gefunden haben.
Grüß Gott, Frau Böhler. Und natürlich Grüß Gott allen Hörerinnen und Hörern.
Ja, fit wie ein Diabetiker, so haben wir unsere heutige Gesundheitssendung hier bei Radio Horeb überschrieben. Und Herr Lauber, es ist auch der Titel Ihres Mutmachbuches. Sie haben geschafft, die Notbremse zu ziehen. Also, liebe Zuhörer, es ist zu schaffen, wegzukommen vom Altersdiabetes. Wir sprechen heute über den Diabetes Typ 2. Wie schlimm war es denn nun bei Ihnen, Herr Lauber?
Ja gut, das hört sich dann so toll an wie ein Diabetiker, als das bei mir diagnostiziert wurde, als ich hier in München noch bei ProSieben gearbeitet habe, fand ich das jetzt weniger lustig und weniger flapsig, solche Titel zu formulieren. Da war es natürlich ein richtiger Schock, als es hieß, Sie haben Diabetes mellitus vom Typ 2. Das war erstmal wie ein Niederschlag. Ich dachte, du liebe Zeit, jetzt bin ich für den Rest des Lebens stigmatisiert und wie komme ich damit klar? Und erst im Laufe der Zeit habe ich mich damit beschäftigt und habe dann gemerkt, da kann man vielleicht was tun. Und habe das alles an mir ausprobiert und gemerkt, es hat irgendwas mit dem Insulin zu tun, es hat irgendwas mit Bewegung, mit Essen zu tun. Und ich habe dann angefangen, mir Testgeräte zu besorgen, Blutzuckermessgeräte, weil das Interessante oder das Schreckliche ist, der Blutzucker tut nicht weh. Und Sie spüren es auch nicht, weil Sie schon gesagt haben, wenn er überhöht ist. Es gibt kein Anzeichen leider. Und wenn die Anzeichen dann da sind, dann ist es leider schon zu spät. Da sind Augen, Nieren vorgeschädigt. Und bei mir sind tatsächlich auch die Augen ein bisschen angegriffen von dem Zucker. Und dann habe ich eben einfach immer den Blutzucker gemessen, habe gemerkt, wenn er zu hoch war, habe dann die Ernährung entsprechend umgestellt und habe angefangen, mich zu bewegen. Sport ist vielleicht gar nicht mal so wichtig, aber eine regelmäßige Bewegung, die ich in der Tat natürlich nicht hatte.
Und Diabetes war schon bei Ihnen in der Familie und auch als Kind hatten Sie schon mit Diabetes zu tun. Stimmt das?
Das Wort Diabetes hat mein damals anthroposophischer Arzt vermieden. Er hat immer nur vom Zucker gesprochen. Und in der Tat war schon immer irgendwas mit Zucker, im Schrägstrich Diabetes, bei mir drin. Der Großvater ist in der Gefangenschaft dran gestorben. Der Vater hatte es, interessanterweise die Mutter nicht und die beiden anderen Brüder auch nicht. Aber wenn einer in der Familie das hat, in dem Fall der Vater, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Nachkommen, in dem Fall ich, bekommen, relativ hoch. Wobei es im Nachhinein, muss ich sagen, fand ich das gar nicht mal so schlimm, dass ich den Zucker habe oder hatte. Denn sonst hätte ich wahrscheinlich mein Leben nicht so konsequent und gesund erhaltend umgestellt.
Fit sein, trotz Diabetes, unser Thema jetzt heute. Sie haben zwei Bücher oder mehrere Bücher schon geschrieben und veröffentlichen heute viel. Darüber haben sich sehr mit der Krankheit beschäftigt. Aber es war ein Weg, es war ein Schritt dort, waren mehrere Schritte dorthin. Ich möchte jetzt zu Beginn erst noch mal mit Ihnen darüber reden, wie sich der Diabetes entwickelt hat und ob er, wie sehr der auch entglitten war, was Sie für Werte auch hatten, sodass auch der ein oder andere Hörer vielleicht sich darin auch wiederentdecken kann.
Also es ist so, der hat sich Stück für Stück entwickelt. Das geht nicht von heute auf morgen. Gut, für Sendungen sagt man dann gern, da ist der Diabetes festgestellt worden und dann war er da. Aber der ist Stück für Stück gekommen, immer wieder. Ich war in Behandlung hier bei einem Münchner Diabetologen. Interessanterweise festgestellt, zum ersten Mal richtig ist es worden bei einem dieser vielen Feiern und Feste, die es in München zu der ProSieben-Zeit gab. Und da war ein Vertreter, ein Geschäftsführer einer Firma, die Blutzuckermessgeräte herstellt. Und der hat überall bei seinen bei den Gästen den Blutzucker gemessen. Ich habe das auch messen lassen. Ich war auch der Einzige, der massiv überhöhte Werte hatte. Vielleicht mal, um einen Wert zu nennen. Der Blutzucker war bei mir bei 160 Milligramm pro Deziliter. Und der sollte eigentlich nicht viel größer als 120, 130 nach dem Essen sein. Und da sagte der Mann, der das gemacht hat, Sie sollten aufpassen, es könnte ein Diabetes vorliegen. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Langzeitwert, HbA1c, wo der Dr. Schlett etwas dazu sagen kann, massiv überhöht war. Der war teilweise bei über 10 und der darf eigentlich nicht über 6,5-7% liegen. Und da habe ich es gemerkt, vielleicht, dass ich etwas tun muss, vielleicht noch eine Anmerkung. Und das war das Wichtigste, was, glaube ich, mir geholfen hat und was ganz vielen anderen Leuten geholfen hat, die meine Bücher lesen. Das ist eigentlich der Typ-2-Diabetes in diesen Anfangsphasen, in diesen Anfangsstadien. Das ist keine Krankheit. Das ist ganz wichtig, dass man sich da drüber klar wird. Der Typ-1-Diabetes ist eine Krankheit, da muss man Insulin spritzen, sonst kriegt man das nicht in den Griff. Der Typ-2-Diabetes in der Anfangsphase, das ist eigentlich eine Stoffwechselstörung. Man nimmt die falschen Stoffe zu sich, man kann sie wechseln. Und das Interessante, und das hat mir geholfen, war, dass ich gesagt habe, das ist keine Krankheit, ich habe eine Chance. Ich habe eine Chance, ein neues Leben zu beginnen.
Also ich bin dem nicht ausgeliefert. Ich habe eine Entgleisung des Stoffwechsels, sagen Sie. Und Sie haben dann angefangen, regelmäßig Ihre Blutzuckerwerte zu messen. Sie haben angefangen, dann bewusst zu essen. Und Sie haben dann auch mit Sport begonnen. Herr Dr. Schlett, auch Sie beschäftigen sich schon seit Jahren mit Ernährung, mit gesundem Lebenswandel, mit der Phytotherapie, sind Mitautor zahlreicher Gesundheitsratgeber. Aus Ihrer Feder stammt unter anderem auch das Buch Die 100 wichtigsten Lebensmittel. Sie sind Apotheker und Mediziner und man trifft Sie in München am Goetheplatz in der Klösterlapotheke und Sie gehören zur katholischen integrierten Gemeinde und machen gerne Kirchenmusik, haben sogar jetzt so noch mal angefangen, auch die Schulbank zu drücken, zu studieren. Herr Dr. Schlett, was ist denn da passiert bei Herrn Lauber und stimmt es, kann man das wirklich so sagen, dass Diabetes Typ 2 keine Erkrankung ist, sondern in Anführungsstrichen nur eine Stoffwechselentgleisung?
Also in der Anfangsphase würde ich Herrn Lauber da voll recht geben, denn der Körper ist ja eine Fülle von Gleichgewichtssystemen und hat verschiedene Mechanismen, wie er das Essen, das aus dem Darm ins Blut strömt, wie er das verteilt. Zunächst einmal muss der Zucker ja in die Zellen hinein, denn in den Zellen wird Energie gebraucht und dann wird daraus das, was wir so sein Lebensenergie nennen, Kraft haben, dass die Muskeln sich bewegen können und. Und auf diesem Weg brauchen wir das Insulin. Und wie bei allen Dingen, die sozusagen auch angelegt sind im Menschen, also ererbt sind, kann es da manche Schwächen geben. Und wenn die Schwäche, dass das meinetwegen anströmende Zuckermolekül nicht in die Zelle hineinkommt, weil das Insulin einfach zu schwach ist, dann staut es sich im Blut zurück. Zunächst einmal ist natürlich der Zucker im Blut nicht schlecht, weil unser Hirn, wenn ich jetzt hier rede, denke ich quasi mit Zucker, weil mein Hirn arbeitet nur über die Energieformel Zuckereinstrom und Energieproduktion. Deswegen kann ich hier sein. Aber in den anderen Zellen brauchen wir immer wieder das Insulin, dass es in die Zelle hineinströmt. Und wenn da ein Schwachpunkt entsteht, wo immer der herkommt, entweder weil zu viel Zucker kommt, das heißt, ich esse zu süß, ich esse zu viele Kohlenhydrate, oder weil mein Insulin an der Stelle, wo es in der Zelle quasi diesen Türöffner spielt, einfach ein bisschen schläft. Ich sage so etwas allgemein. In diesen Fällen hat der Zucker keine Möglichkeit, in die Zelle hineinzukommen, bleibt in dem Blutstrom. Und was macht Zucker? Es hängt sich überall fest. Wie wenn Sie zu Hause eine Limonade verschütten auf dem Tisch, es klebt hinterher alles. So klebt auch das Blut, so klebt der Zucker sich an Eiweißstrukturen, wo er nicht hingehört. Und das ist alles völlig, ohne dass wir es merken. Das ist das, was Herr Lauber wirklich gesagt hat. Das ist was ganz Seltsames, weil wir müssen quasi denken, was der Doktor oder derjenige, der die Zuckerwerte abnimmt, einem sagt, nämlich, pass auf, ohne dass man etwas spürt. Und das Einzige, was ich quasi habe, sind Ratgeber, die sagen, pass auf, wenn du das lange nicht betreust, diese Stoffwechselstörung, dann gibt es Schäden, die wir einfach nicht mehr reparieren können. Und es ist die große Chance von uns allen, dass wir in dieser Anfangsphase die Verantwortlichkeit jedes einzelnen Betroffenen wecken.
Der Zucker, wann kann er ausbrechen? So jenseits der 50, 60 oder sind auch schon junge Menschen betroffen? Man liest ja manchmal schon, dass Kinder Diabetes haben, aber die haben doch sicherlich den angeborenen genetisch bedingten Diabetes Typ 1, oder?
Bei Kindern passieren häufig Infektionskrankheiten, wo dann hinterher die Bauchspeicheldrüse einen Schaden davon hat. Und plötzlich ist das Kind Diabetiker. Das sind so erworbene, frühe Typ-1-Erkrankungen. Aber wir sprechen heute über den Typ 2. Aber auch unsere moderne, zuckerreiche, McDonald's-reiche, mit versteckten Fetten arbeitende, nicht selber kochende Ernährungswelt, die bringt natürlich viele versteckte Zucker mit sich. Und die Kinder sind natürlich, ich bin ja Apotheker und weiß, wenn die Kleinen, wenn die Mama zum Schluss einen Aspirin gekauft hat, dann kräht der Kleine, ich hätte gerne einen Traubenzucker. Weil die Kinder natürlich dieses Süße und dieses leicht dann Anregende mögen. Aber für Kinder ist der Zucker genauso gefährlich wie für die Alten. Und je einseitiger sich Kinder über längere Zeit ernähren, desto schwieriger hat es der Stoffwechsel, das auszubalancieren à la longue. Es geht ja nicht um die Frage, wenn ich mal sowas 4 Wochen mache oder mal eine Geburtstagsfeier, die 3 Tage dauert, mit Kuchen überstehe. Nein, es sind die Monate, es sind die Jahre, die Jahrzehnte, die einfach einen falschen Ernährungsschwerpunkt haben.
Nochmal die Frage ganz direkt, ab welchem Alter kann Diabetes, die Zuckerkrankheit Diabetes Typ 2 zum Vorschein treten, Herr Dr. Schlett?
Ich würde meinen, ab der Pubertät, auf jeden Fall. Weil dann die Kinder in einen großen Stoffwechselschub hineinkommen, sich der Körper streckt und die Kinder einen unbändigen Hunger haben. Wenn dann in den Vorjahren schon sehr viel Zucker verarbeitet wurde oder sozusagen schwerpunktmäßig gegeben wurde, man kann nie genug aufpassen, wenn man merkt, das Kind isst viel Zucker. Das Kind ernährt sich hauptsächlich von Weißmehl, von Brötchen, von Weißbrot und diesen ganzen Sachen. Und es gibt ja dann auch Symptome, der Kinderarzt hat ja auch eine gewisse Überwachungspflicht und dann kann man schon merken, ob da sich was anbahnt. Aber in der Regel sind es natürlich die Älteren ab 40, ab 50. Nur man sollte auch bei Kindern auf jeden Fall früh genug erlernen, was sinnvoll ist zu essen und was nicht.
Herr Dr. Lauber, jetzt sage ich schon Herr Doktor, Herr Lauber, Ihnen war es wichtig, wegzukommen von den Medikamenten. Ihnen war es wichtig, erst überhaupt kein Insulin zu sich zu nehmen. Aber man könnte ja auch sagen, ach, wenn sich eine Zuckerkrankheit einstellt, dann nehme ich halt die Medikamente und reguliere es dazu ein. Wieso wollten Sie absolut medikamentenfrei leben? Was war Ihre Intention?
Wenn Sie mir gestatten, Frau Böhler, möchte ich auf diese wunderbare Schilderung von dem Herrn Dr. Schlett noch ganz kurz etwas sagen. Diese 3-tägigen Geburtstagsfeiern, die es natürlich in der Tat nur im Süddeutschen gibt, nicht? Ich komme, das hört man ja wahrscheinlich, aus dem Badischen, er kommt aus dem Bayerischen. Und in der Tat bin ich zuckergetränkt aufgewachsen, nicht? In Lörrach, wo ich gelebt habe, war und ist die Firma Sychar. Die Firma Sychar hat früher wunderbare Pralinen gemacht. Irgendjemand hat immer welche mitgebracht. Die Omas haben immer gebacken und die haben ein Gebäck gebacken, das hieß Zuckerbrötle und der Name ist der Programm. Das ist natürlich nur süß gewesen. Wir haben das alle gegessen und musstest es auch essen, weil wenn man es von der einen Oma gegessen hat, war die andere beleidigt und meine schmecken dir wohl nicht. Das heißt, ich hatte so eine richtige Süßkarriere von Haus aus. Also alles, was er gesagt hat, diese Zuckerschübe, die hatte ich immer und ich war ein Zuckerjunkie. Und das ist mir eigentlich auch am schwierigsten gefallen, auf den Zucker zu verzichten. Und als ich dann, das war so etwas vor über 10 Jahren, mich entschlossen habe, als die Werte eben so überhöht waren, und ich gesagt habe, ich will das ohne Medikamente schaffen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, da hatte ich dann schon irgendwo begriffen, weil ich dann sehr viel darüber gelesen hatte, es hat ganz stark mit dem Zucker zu tun. Es hat eigentlich auch im Wesentlichen mit dem Industriezucker zu tun, für den unser Stoffwechsel nicht gemacht ist. Und ich hatte halt, und das ist auch eine bewusste Entscheidung, gesagt, ich möchte keine Medikamente nehmen. Warum das so ist, kann ich Ihnen heute nicht mal mehr sagen. Ich habe ja am Anfang auch durchaus Medikamente bekommen. Die haben auch nicht richtig gewirkt. Glucophage war das, glaube ich. Ein gebräuchliches Medikament, was das Insulin besser wirken lassen soll im Körper. Weil meistens hat man genug Insulin, aber es wirkt halt nicht mehr richtig so, wie er gesagt hat. Es ist ein bisschen eingeschlafen. Und ich wollte es wieder ans Schaffen bringen und habe halt dann probiert, es ohne Medikamente zu machen. Das ist aber auch ein bewusster Vorgang, den man sich für sich entscheiden muss. Es klappt auch nicht immer, da hat Dr. Schlett darauf hingewiesen. Kann auch sein, dass bei mir mal Insulinproduktion runterfährt. Zurzeit scheint sie noch sehr hoch zu sein. Ich werde es nächste Woche genau wissen. Ich werde am Wochenende alle Werte wieder ganz ausführlich bei einem Diabetologen in Minden testen lassen.
Fit sein trotz Diabetes, unser Thema heute in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Einer, der dem Diabetes davonläuft, mein Gast ist Hans Lauber. Er hat seinen Diabetes besiegt, indem er eine Methode entwickelt hat, nämlich die Lauber-Methode. Und sie besteht aus Messen, Essen und Laufen. Und Herr Lauber ist Autor der Bücher Fit wie ein Diabetiker und Schlemmern wie ein Diabetiker. Herr Lauber, Sie wollen unabhängig sein vom Insulin. Sie haben es also geschafft, erst gar kein Insulin zu sich zu nehmen. Erklären Sie uns doch jetzt noch mal genau Ihre Methode und auch wie sie entstanden ist, damit auch die Hörer, die vielleicht jetzt noch vor der Frage auch stehen, dass der Arzt sagt, tun Sie etwas, und man sich fragt, ja, was kann ich tun, und erst mal wie vor einem großen Berg steht. Wie haben Sie begonnen?
Das ist ganz gut, dass Sie das so sagen, und ich möchte auch nochmal auf das zurückkommen, was der Herr Dr. Schlett sagt. Wenn das natürlich sich eingespielt hat, wenn ich jetzt seit Jahren Medikamente nehme, dann kann ich jetzt nicht sagen, ich habe das jetzt gerade im Radio gehört, da war der Lauber und hat gesagt, du brauchst alles, gar keine Medikamente. Dann gehen die Leute zu ihrem Arzt und sagen, das kam da im Radio, warum verschreiben Sie mir Medikamente, ich brauche die doch gar nicht. So schlicht funktioniert das natürlich nicht. Ich war am Anfang, wie er gesagt hat, nur wir haben ja in Deutschland über 8 Millionen Typ-2-Diabetiker jetzt schon. In Wirklichkeit haben wir wahrscheinlich 12 Millionen, weil 3 bis 4 Millionen wissen noch gar nicht, dass sie zum Club gehören. Und wir haben etliche 100.000, die einen sogenannten Prädiabetes haben, in dieser Zwischenphase, dass es noch nicht manifest ist, aber so in dieser Latenz ist. Und die sind eigentlich, sag ich mal, die Hauptansprechpartner für mich und für meine Bücher. Die können in der Tat noch etwas tun, wenn sie es denn tun wollen. Man kann auch, wenn man schon Medikamente nimmt, möglicherweise wieder davon loskommen oder weniger davon verbrauchen. Das Fit wie ein Diabetiker ist wohl das meistverkaufte Diabetesbuch in Deutschland. Ich habe tausende von Zuschriften bekommen, von daher weiß ich, dass es etliche wieder geschafft haben, von Insulin loszukommen. Da muss ich Herrn Dr. Schlett was zu sagen, das ist sehr, sehr schwierig, bis meistens unmöglich. Wie hat sich das bei mir herausgebildet? Ich habe halt einfach mit meinem Körper gespielt. Das ist eigentlich ganz wichtig, dass man sich mal darüber im Klaren wird. Frauen haben meistens einen ganz guten Bezug zu ihrem Körper. Männer haben das nicht. Männer machen ja erst etwas, wenn sie einen Herzinfarkt haben. Und dann kümmern sie sich plötzlich um ihre Gesundheit. Das war bei mir auch nicht viel anders. Es war wichtig, diese Diagnose Typ Mellitus, Typ 2 zu haben, Diabetes Mellitus. Und erst dann habe ich mich damit beschäftigt. Erst dann habe ich angefangen, Blutzucker zu messen, zu schauen, wie der reagiert, wie der Körper reagiert. Und da gibt es dann ganz interessante Dinge. Sie laufen beispielsweise, senkt den Blutzucker. Wenn man so läuft wie ich natürlich, wie viele Männer, unvernünftig, zu schnell läuft, dann schüttet der Körper erstmal Zucker aus, Glucose aus, weil er nicht weiß, wie lange will dieser Wahnsinnige hier noch rumrennen. Dann erhöht sich der Blutzucker sogar. Da kommen sie zurück und denken, was ist denn jetzt los? Mein Messgerät kaputt. Also diese Dinge kann ich den Leuten empfehlen, selber mal auszuprobieren.
Und das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Also, weil Sie sagten ja eben, es ist das meistverkaufteste Buch. Also es ist wirklich sehr amüsant zu lesen. Und ich denke, viele werden sich darin wieder entdecken.
Sie haben vorher gesagt, das ist ein Mutmachbuch. Es ist in der Tat so. Der Titel stammt nicht von mir. Der stammt von dem Professor Martin, einem Diabetologen aus Düsseldorf. Übrigens inzwischen Chef von den katholischen Krankenhäusern in Düsseldorf als Diabetologe, Chefarzt. Und der hat das gesagt, das ist ein Mutmachbuch. Ich könnte heute, Dr. Schletz sagt zu Recht, ein bisschen langsamer, ich könnte heute dieses Buch so nicht mehr schreiben. Das gibt es seit über 10 Jahren. Ich hatte immer gesagt zu dem Verlag, das ist ein kleiner Fachverlag in Mainz, lass doch das Buch jetzt mal auslaufen. Aber Sie sagen, das Buch hat immer noch seine Nachfrage.
Kommen wir noch mal jetzt zum Messen und zu den Abweichungen, Herr Dr. Schlett. Wann sollte denn der Diabetes, also wann sollte der Zucker, also den Diabetes kann man ja nicht messen, aber man kann den Blutzuckergehalt im Blut, den kann man messen. Wann sollte man messen? Wie sollte man messen? Und wie kommt es zu diesen Abweichungen?
Ja, ich meine, einer der wichtigsten Messwerte ist und bleibt der Nüchternzucker. Das heißt, morgens, wenn man aufsteht und trinkt ein Glas Wasser, einfach mit dem Blutzucker, wenn man so ein Gerät zu Hause hat, einfach mal messen. Das zeigt ein bisschen, wie der Stoffwechsel in Ruhe tickt. Wie weit er den anströmenden Zucker, der über die Nacht vielleicht so langsam in einen Gleichgewichtszustand gekommen ist, wie er das bewältigt. Dann gibt es natürlich noch die sogenannten Belastungstests. Da misst man also den Blutzucker 2 Stunden zum Beispiel nach der Mahlzeit. Und das sollte er meistens so unter 140 sein. Das sind also 2 Werte, da hat man schon mal ein bisschen was an der Hand. Also wenn der Nüchternzucker so 90 ist, dann ist im Grunde genommen im Moment noch Entwarnung gegeben. Liegt aber der Nüchternzucker schon bei 125 morgens, ohne dass was passiert ist, dann sollte man den wiederholt messen. Wenn sich das über 4 Wochen hinzieht, denn bei Diabetes muss man jetzt nicht wie bei einer Infektionskrankheit innerhalb von 12 Stunden reagieren. Also wenn sich das so nach 4 Stunden einfach nicht anders ergibt, dann merkt man, jetzt fängt einfach der Stoffwechsel an, langsam zu entgleisen. Was macht man? Man geht zum Arzt und lässt sich ein größeres Profil machen, wo auch dieser berühmte HbA1c-Wert genommen wird. Das ist einfach nur, um bei diesem Bild vorne von dieser verklebten Limonade zu bleiben, ein verklebtes rotes, ein roter Blutfarbstoff. Und man misst einfach, wie viel von diesem Blutfarbstoff, das Hb, bereits verklebt ist. Wenn der einen bestimmten Wert überschreitet, dann hat der Arzt also nüchtern Blutzucker erhöht. Der Blutzucker nach 2 Stunden immer noch erhöht. Also der Zucker geht einfach nicht weg. Und drittens, der HbA1 erhöht. Dann hat man meistens so eine Konstellation, wo man dann sagt, jetzt beginnt sich der Zucker wirklich im Körper zu etablieren. Und jetzt ist der Moment gekommen, den der Herr Lauber sehr gut beschrieben hat. Denn jede Krankheit ist auch ein mentaler Vorgang, ist ein Vorgang, der unser Bewusstsein erreicht. Und dann sollte man erschrecken, das finde ich ganz gut, dass Herr Lauber das gesagt hat, einfach erschrecken, dass man sich in dieses Abseits Scheins hineinbegibt. Aber weiß, das ist kein Point of No Return, sondern ich habe Chancen. Und mit diesen Chancen wuchern. Also versuchen, es gibt ja zum Glück jetzt seit 1. Januar die Stevia-Pflanze. Das ist so eine indische Süßungspflanze, mit der man süßen kann. Einfach mal ein bisschen damit experimentieren. Komme ich hin, wenn ich zum Beispiel meine Quark-Nachspeise mit Stevia süße? Wenn ich also das Weißmehl etwas reduziere und durch Vollkornmehl ersetze? Oder überhaupt die süßen Zwischenmahlzeiten einfach radikal auslasse? Dass einfach Phasen entstehen, wo der Kohlenhydratstoffwechsel, meinetwegen nach dem Mittagessen, sagen Punkt 1, wird gegessen, dann kommt es zu einem größeren Kohlenhydratumsatz und dann macht man einfach mal Pause bis um 5, 6 Uhr, bis der nächste wirkliche Kohlenhydrateintrag kommt. Also nicht zwischendurch ein Apfel essen, dann ein Müsli-Riegel, dann ein irgendwie Diabetes-Riegel und schon hat man, weiß Gott, wieder viel Zucker dabei.
Aber ein Diabetiker soll doch mehrmals am Tag kleine Mahlzeiten essen. Wie ist das gemeint?
Wir sprechen im Moment noch von dem noch nicht behandelten Diabetiker, der versucht, wie Herr Lauber, mit dem Arzt zusammen, das sage ich immer dazu, mit dem Arzt zusammen, das Ding in den Griff zu bekommen. Ein Diabetiker, der bereits Metformin nimmt oder bestimmte Formen von Insulinsensibilisierer, der muss sich an seinen Rhythmus halten, weil die Tabletten geben ihm ja einen quasi künstlichen Rhythmus vor, die den Stoffwechsel künstlich beeinflussen. Also muss er auch diesem Rhythmus gemäß essen. Wir sind aber jetzt auf der Suche nach diesem Einstiegsmoment. Ab wann gebe ich mich geschlagen meinem Diabetes? Das ist sozusagen unser Fokus heute. Ab wann gebe ich mich geschlagen? Und wie lange versuche ich mit dem Arzt zusammen zu kämpfen? Denn wenn Sie Ihrem Arzt sagen, Herr Doktor, versuchen wir doch noch mal 4 Wochen eine konsequente Therapie, ein bisschen, ich fahre jetzt mehr Fahrrad oder ich mache ein bisschen mehr Nordic Walking, nicht so exorbitante Sachen, wo man dann plötzlich sich übererschöpft und hinterher überhaupt nicht mehr weiß, dann ist man K.O. und hat einen Diabetes, das braucht man nicht. Es muss immer im Gleichgewicht bleiben. Aber die Mehrbewegung, die oft ganz wenig mehr ist, wie das, was wir normalerweise tun, hilft meistens schon. Wenn wir uns einfach dann sagen, mein Stoffwechsel fordert mehr Aufmerksamkeit. Und dann muss ich einfach was anderes weglassen und einfach mal 2-mal in der Woche eine halbe Stunde, eine Stunde Nordic Walking machen.
Und das reicht schon, weil oftmals hören ja auch Menschen, die einen angehenden Diabetes entwickeln, sie müssen jetzt auch erstmal 5 bis 10 Kilo abnehmen. Und da sind wir wieder vor dem berühmten Berg. Wie war denn das bei Ihnen, Herr Lauber? Weil Sie haben, glaube ich, ganz schön Ihr Gewicht reduziert.
Ja, also Übergewicht ist in der Tat, wie der Dr. Schlett sagt, eine der wesentlichen Ursachen für den Diabetes. Und Übergewicht bei Kindern, Jugendlichen, die mit 18 schon so wie kleine Kalorienbomben, wie lebendige Kalorienbomben aussehen, da kann man fast warten, wenn dann die genetische Disposition, die Veranlagung noch dazu kommt, die aber 30-40% der Bevölkerung haben, dann kann man damit rechnen. Das war bei mir auch irgendwann durch dieses Leben VerbO7, was Sie beschrieben haben, was auf der einen Seite ein sehr spannendes Leben war, mit viel Arbeit, mit viel Feiern aber auch, mit wenig Ruhephasen, mit in der Tat keiner Bewegung. Das hat bei mir dann so um die 15 Kilo Übergewicht gebracht. Das hat sich bei mir interessanterweise eigentlich von alleine abgebaut, als ich dann anfing, die Ernährung umzustellen, bei mir im Wesentlichen den Zucker wegzulassen. Das weiß ich noch wie heute. Wir waren immer in Saas-Fee damals und haben da Ferien gemacht, so über Silvester hinweg. Und da habe ich an einem Silvester gesagt, heute esse ich das letzte Mal Süßes und dann lasse ich das für das nächste halbe Jahr weg. Na gut, ich habe das auch in der Tat gemacht. Man muss das dann, wenn man das macht, witzigerweise übertreiben. Ich habe so viel Süßes gegessen, dass mir 3 Tage schlecht war. Und das hat man mit großem Genuss gegessen, das ist auch wichtig.
Damals Silvester, war das nicht in der Silvesternacht, ich esse das letzte Mal, sondern...
In der Silvesternacht, natürlich. Aha. Und nach 3 Tagen haben die Freunde gesagt und auch die Wirtin, so jetzt ist gut mit Silvestervorsätzen, jetzt ist wieder normales Leben. Da habe ich gesagt, nee, es ist nichts normales Leben. Ich habe mich gefühlt wie ein Hund, es war ein Kampf. Ich habe hinter diesem Süßen hinterher gehechelt, es ist unfassbar. Aber ich habe es durchgehalten und zwar nicht nur ein halbes Jahr, ich habe fast 2 Jahre lang keinen Zucker gegessen. Also alles, was schnelle Industriezucker sind, vor allen Dingen Cola, diese ganzen Dinge, Müsli-Riegel, überall wo Zucker drin sind, Kuchen, man weiß eigentlich schon, wo überall Zucker drin ist, Honig vor allen Dingen und das habe ich alles weggelassen. Und ich hatte allerdings eine Frau, die das immer abgefedert hat, weil sobald die Leute merken, sie machen so etwas, da kommen die und sagen, naja, ein Stückchen kannst du doch essen. Habe ich selber gebacken. Meine Oma hat auch Zucker, die isst auch Kuchen, also sei doch jetzt nicht so. Also diese, sage ich mal, Verlockungen, aber die sind natürlich meistens bösartig gemeint, die gibt's dann schon. Da muss man schon jemand, also selber eine mentale Kraft haben. Man braucht aber auch eine Umgebung, die einen stützt, die das abfedert. Und am Anfang habe ich dann immer gesagt, ich esse kein Dessert. Das ist doof, das sollte man nicht machen, wenn Sie irgendwo in Gesellschaft sind, das Dessert abzulehnen. Dann diskutiert der ganze Tisch, warum Sie jetzt kein Dessert essen. Sie nehmen das Dessert. Irgendeiner ist immer ein bisschen übergewichtig, dem sagen sie, du isst sicher gern zwei Desserts, der isst auch drei Desserts, dem stellen sie es hin und die Diskussion ist erledigt.
Fit sein trotz Diabetes, unser Thema heute. Meine Gäste sind der Apotheker und Mediziner Dr. Siegfried Schlett und mein Gast ist Hans Lauber. Er ist Autor des gleichnamigen Buches Fit sein trotz Diabetes. Ich freue mich auf das weitere Gespräch mit meinen Gästen Dr. Siegfried Schlett und Hans Lauber. Mein Name ist Sabine Böhler. Fit sein, trotz Diabetes, heute das Thema der Gesundheitssendung hier bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich über meine Gäste, den Apotheker und Mediziner Dr. Siegfried Schlett und Hans Lauber. Er ist und war beziehungsweise war Diabetiker. Er hatte einen 12-Stunden-Arbeitstags, Meetings am Wochenende, jede Menge Partys, kaum Bewegung. Herr Lauber hat einen Lebensstil geführt, der seine Blutzuckerwerte völlig aus dem Gleichgewicht brachte. Und dann irgendwann stand sie da, mitten im Raum, die Diagnose Diabetes Typ 2. Lauber zog dann die Notbremse, er kündigte seinen Job, machte sich als Medienberater selbstständig und er startete ein radikales Rundumprogramm mit gleich drei Wunderwaffen, nämlich Messen, Essen und Laufen. Daraus hat sich dann die Lauber-Methode entwickelt und die inzwischen auch von Ärzten empfohlen wird, so auch von unserem heutigen Gast, dem Apotheker und Mediziner Siegfried Schlett aus der Münchner Klösterlapotheke. Jetzt ist so die Frage, was kann man tun, wenn der Blutzucker entglitten ist? Worauf muss ich achten, besonders bei der Ernährung? Und gibt es sogar auch Stoffe und Pflanzen, die einwirken auf meinen Diabetes, ihm entgegenwirken können, Herr Dr. Schlett?
Ja, natürlich. Zunächst mal, wie Herr Lauber schon sagte, ist es wichtig, alles, was süß ist, wegzulassen. Aber auch das Weißmehl, also das ausgemahlene Mehl und Produkte daraus, es ist also das Weißbrot oder sind Teilchen oder sind Croissants oder sind Brötchen, alle diese, die auch so gut schmecken. Ich bin selber Genießer, deswegen ist es gar nicht so einfach, dass man immer nur sagt, man soll weglassen. Aber Herr Lauber hat zum Glück in seinem Buch Schlemmen wie ein Diabetiker auch so ein bisschen einen anderen Ton mal reingebracht, dass man nicht nur dauernd was weglassen muss, sondern auch einfach was anderes Gutes dafür machen kann. Aber bei den Pflanzen oder bei der Natur, wenn man in die Natur schaut, was können wir tun, muss man zum einen wissen, dass die Bauchspeicheldrüse ja in der Nähe der Leber liegt, in der Nähe der Galle liegt. Und die Bauchspeicheldrüse wird sehr stark von den gleichen Stoffen angeregt, die die Leber und die Galle anregt. Das sind einmal die Bitterstoffe. Und nicht umsonst hat sich deshalb eine Pflanze, die sogenannte Bittergurke, die wächst bei uns nicht hier in Europa, sondern eher in Asien, die heißt Momordica, die Bittergurke, die auch wirklich sehr sauber bitter ist, herausgebildet als eine der Pflanzen, die wirklich über die Anregung dieser Drüsen auch den insulinbildenden Teil der Drüse vielleicht anregt und dadurch dem Körper wieder etwas mehr Insulin spendet. Das ist zum Beispiel eine Pflanze, die ich für sehr wichtig halte und die man auch, ohne da gleich Kapseln zu sich nehmen zu müssen, einfach als Lebensmittel in den normalen Alltag, dass man einfach mal sagt, jetzt esse ich mal jede Woche mindestens einmal, wenn nicht zwei, dreimal diese Bittergurke. Der Buchshornklee zum Beispiel, der ist ja im Mittelalter fast die größte Getreidequelle gewesen. Und der hat auch also sehr viele Untersuchungen schon positiv bestanden, dass er diese Blutzuckerregulation positiv beeinflusst. Die Art der Zubereitung ist natürlich, der Lebensmittel spielt eine große Rolle, dass man eher mild kocht, also nicht viel Fett einfach so hinein buttert, sondern eher die Sachen etwas magerer zubereitet, wenn man vom Lebensmittel her das betrachtet. Und wie gesagt, immer zwischendurch misst, zwischendurch nach verschiedenen Formen von Essen immer wieder schaut, ach schau mal an, nach dieser Bittergurke heute ist mein Blutzucker wirklich nur auf 126 angestiegen. Mhm. Weil das muss einem ja positiv verstärken. Wissen Sie, der Zucker, der hat so einen Nimbus, ich darf nicht. Ich muss weg vom Gewicht, von den Kalorien. Ich muss mein Brot abwiegen, die Broteinheiten. Nein, dass man sich dann durch positive Momente wirklich eine Strategie, die man muss schon sagen, auch individuell ist. Denn jeder Körper hat seine individuellen Stoffwechselbedingungen. Und dass man sich daraus so etwas abentwickelt.
So, jetzt habe ich die ersten Hörer, eine Hörerin wohl aus dem Bergischen. Ich grüße Sie. Sie sind auf Sendung.
Ja, ich hätte eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob ich die beantwortet bekommen kann. Ich nehme Blutdruckmittel und möchte eigentlich auch gerne davon weg. Das ist so, ich bin 70 und dann kommt so eine Tablette nach der anderen so im Laufe des Alters. Und die Frage wäre, ob man gegen diesen Bluthochdruck auch anders arbeiten kann.
Ja, wissen Sie, Sie müssen verstehen, aus der Ferne wäre ich jetzt ein Weissager, okay, wenn ich Ihnen einfach einen schlüssigen Tipp, einen schlüssigen Tipp geben könnte. Aber wissen Sie, der Blutdruck, wenn Sie zum Beispiel keine Diabetikerin sind oder die Blutfettwerte bei Ihnen über lange Zeit noch gut sind, wenn das Übergewicht stimmt, wenn Sie nicht rauchen, ja, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, mit dem Arzt mal darüber zu sprechen, ob man nicht das Herz stärkt, weil oft ist auch im Alter die Herzschwäche die Ursache des Blutdrucks, dass sich einfach das Blut irgendwo anstaut, weil das Herz das nicht weiter transportiert. Wissen Sie, früher hatte man immer das berühmte Digitalis, den Fingerhut, und wenn das Herz dann stärker ist, gelingt es auch wieder, den Blutfluss zu aktivieren, und dadurch ist die eventuell der Blutdruck niedriger. Das sage ich jetzt mit aller Vorsicht. Mhm. Eine andere Möglichkeit ist, dass man zum Beispiel so Kneippbäder zu Hause macht. Aber wie gesagt, bitte um Entschuldigung, dass man aus der Ferne keine großen Empfehlungen jetzt geben können. Das ist zu differenziert.
Gut, alles Gute für Sie. Weiterhin fit sein, trotz Diabetes. Unser Thema jetzt heute hier in der Gesundheitssendung. Jetzt möchte ich Frau Wimmer begrüßen. Sie rufen uns aus Österreich an. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage, und zwar, ich habe immer wieder gelesen vom glykämischen Index und dass man Lebensmittel verwenden sollte, die einen niedrigen glykämischen Index haben. Und ja, ich koche sowieso sehr viel mit Vollkorngetreide, aber hin und wieder essen wir natürlich auch Weißmehl und Zucker, und ich bin vor allem manchmal, also etappenweise Schokolade süchtig, und mein Mann isst kiloweise Äpfel, obwohl ich sage, das ist nicht gut, und wir sind beide an der Grenze zum Zucker.
Herr Lauber. Ja gut, der glykämische Index, ich habe bewusst solche Fachworte nicht verwendet, ist in der Tat einer der Schlüsselgrößen für die Entwicklung des Blutzuckers, und der Herr Dr. Schlett hat das wichtigste Beispiel schon genannt, das ist das Weißmehl. Nicht, wenn Sie Weißmehl essen, dann können Sie zugucken, wie der Blutzucker hochschießt. Wenn Sie Cola trinken, können Sie genauso zugucken. Und deswegen sind, und ich war jetzt gerade auf einem Diabeteskongress, Vollkornbrote eine der wesentlichen Möglichkeiten, den Blutzucker in den Griff zu kriegen. Wenn Sie dieses Brot vor allen Dingen langsam kauen, ist das eine Wunderwaffe. Und ich habe ja gerade in diesem Buch Schlemmen wie ein Diabetiker 100 Lebensmittel genommen und habe einfach die positiv genommen, nicht die, die nix sind, sondern die, die gut sind, und habe die in Rezepte eingebaut. Etwas stutzig macht mich das mit den Äpfeln. Also wenn er jetzt tonnenweise Äpfel ist, ist es in der Tat zu viel. Aber an sich ist ein Apfel, vor allen Dingen ein Streuobstapfel, ein nicht gespritzter, gewachster Apfel, etwas am besten, was es gibt. Und wenn Sie ein, zwei Äpfel am Tag essen, das kann ich eigentlich nur empfehlen, das löst in der Tat keine Zucker aus, weil die Fructose, der Fruchtzucker, der drin ist, der geht nicht ganz so schnell ins Blut.
Also er isst sehr viele Äpfel. Also na, wir haben sowieso nur unser eigenes biologisches Obst, und in der hauptsächlich verwende ich nur, ich mache die Nudeln selber alles mit Vollkorn und Dinkelvollkorn. Aber trotzdem, ja, sind wir an der Grenze.
Herr Dr. Schlett, vielleicht noch zum Zucker, bitte.
Mhm. Ja, also ich würde Sie auch bitten, dass Sie diese Messüberprüfungen zu Hause etwas intensivieren, dass Sie sich einfach ein bisschen aus dem Nebulösen, was löst denn bei mir jetzt eigentlich was aus, oder bin ich denn schon wirklich ein konstanter Diabetiker oder nur phasenweise am Tag. Dass sie sich einfach über diese Messtechniken da etwas intensiver, das bedeutet natürlich, ich gebe es zu, jedes Mal den Finger zu stechen oder das Ohrläppchen zu stechen. Das ist unangenehm, tut weh, aber nehmen Sie sich einfach mal gemeinsam vor, so eine Woche lang ein bisschen mehr Screening zu machen, weil wenn Sie das schon so gemeinsam, so gesund bisher gehen, den Weg, dann wäre das einfach das Richtige, dass Sie sich selber versichern, wo sind die Schwächen, wo werden sie besonders stark und wo hat der Körper eine wunderbare Möglichkeit, mit dem Essen umzugehen.
Dankeschön, danke. Frau Wimmer, für Ihren
Dankeschön.
Anruf. Alles Gute.
Ja, auf danke.
Schöne Wiederhören. Österreich. Ja, jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Bochum. Wen haben wir denn da am Telefon? Grüße Gott.
Grüß Gott nach München. Und ich bin Wolfgang Krüger aus Bochum und hätte eine Frage zu Herrn Schlett oder den anderen Herrn habe ich leider hier nicht notiert bei mir.
Herr Lauber, wie, ist das?
Herr Lauber, wie sieht es aus nach Ihren Erfahrungen mit Zuckersüßstoffen? Stevia oder wie auch immer, man kann ja alles Mögliche mittlerweile dazu kaufen. Ist das für einen Diabetiker empfehlenswert oder sollte man vielleicht die Finger ganz davon lassen?
Prima Frage, Herr Lauber, bitteschön.
Gib mal eine indirekte Antwort. Es ist so, Süßstoffe sind natürlich auch etwas, was unsere grundsätzliche Süßsucht und Süßsehnsucht, ich sag's mal positiv, verstärkt. Das heißt, wenn Sie Süßstoff nehmen, der ist in der Tat, aber nicht mal das ist richtig wissenschaftlich unumstritten, ob der dann tatsächlich Blutzucker anregend wirkt auf das Insulin. Aber Sie haben dann hinterher das Gefühl, Sie sind irgendwo noch im süßen Bereich und plötzlich nehmen Sie was anderes, wo kein Süßstoff drin ist und Sie sind plötzlich wieder in der Süßfalle. Stevia ist nochmal was anderes. Da muss ich sagen, da habe ich wirklich vor 5, 6 Jahren angefangen, in Schlemmen wie ein Diabetiker mit einem Düsseldorfer Diabetologen, dem Professor Kolb, zum ersten Mal zu sagen, das ist ein wichtiges, ein gutes Süßungsmittel, bewusst nicht Süßstoff. Und es hat wirklich 5, 6 Jahre gedauert, bis das jetzt endlich zugelassen worden ist. Das hat mich wahnsinnig geärgert, dass ein Stoff, der in Japan, in ganz Südamerika, hunderte von Millionen Menschen nehmen, bei uns einfach nicht zugelassen wird. Ich will jetzt nicht über Gründe spekulieren, aber die kann man sich ungefähr denken. Stevia löst keine Blutzuckerreaktion aus und es ist vielleicht sogar blutsensibilisierend, dass der Zucker oder die Glucose besser abgebaut wird. Allerdings auch das nicht im Übermaß, weil sonst sind Sie auch wieder in dem Süßkarussell.
Wenn Sie die Mengen betrachten, die Sie zum Beispiel bei Natren oder den anderen Aspartamen zu sich nehmen, geht es ja oft wirklich über die Milligramm in die Gramm-Bereiche hinein täglich. Und da ist natürlich das Stevia mit einem unglaublich großen Süßungsvermögen, wo Sie mit einer Fingerkuppe Tee sich für eine ganze Woche einen Süß quasi Reservoir erzeugen können, natürlich auch eine Menge, die den Körper wesentlich weniger belastet. Und all das, was unabhängig ist mal von dieser Süßfalle, der man sich immer versucht, bewusst entziehen muss, das ist für den Diabetiker ein mentaler Prozess, dass man sich diesem auch Ersatzsüßen immer wieder entzieht. Denn wir müssen aus diesem, wissen Sie, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir alles können. Und wir müssen einfach da die Verantwortung nehmen, dass wir gewisse Dinge nicht machen, obwohl wir sie können, obwohl wir sie mögen. Und da ist der Zucker einfach eine wahnsinnige Falle, weil der auch im Hirn eine große Rolle spielt. Also eher versuchen, sich selber immer wieder gestatten, raus aus dem Süßwollen und genießen das, was an Lebensmitteln ohne die Süße vor einem ist.
Gut, noch die Frage, es gibt einen Index, der heißt Körpergewicht, dann darf ich so und so viel Milligramm Stevia. Haben Sie das zufälligerweise parat, wie viel Milligramm ich bei wie viel Körpergewicht maximal nehmen soll?
Meine beiden Herren schütteln. Herr Lauber hebt die Hand. Bitte, Herr Lauber.
Ich würde mich darauf nicht verlassen. Da sind Sie nämlich genau in diesem Ding drin, was wir eigentlich gerade bei beide versucht haben zu erklären, was Sie nicht tun sollten.
Ja, diese Messen, ich weiß.
Im Sommer oder im Frühjahr jetzt können Sie Stevia als Pflanze kaufen. Die wächst wie Unkraut, wenn Sie sie einmal haben, leider nur ein Jahr. Nehmen Sie da mal ein Blättchen, schneiden es klein und tun es irgendwo rein. Und spielen Sie selber damit. Nehmen Sie nicht das Steviosid, den Auszug.
Und dann werden Sie, kann ich sagen, darum geht es ja eigentlich.
Nehmen Sie ein Blättchen und spielen Sie damit. Und Sie werden sehen, das ist so süß. Wenn Sie ein Blättchen kauen, da haben Sie das Gefühl, Sie hätten eine Zuckerfabrik verschluckt. Dann werden Sie automatisch sich das einregulieren. Dann brauchen Sie nicht solche Werte auf Ihr Körpergewicht oder sonst was.
Also
gezogen.
Alles klar. Gut. Das ist der 1 zu 300 oder so, habe ich gehört, ne? Hallo? Hallo, sehe ich alles
1
weg?
Zu 300, hat er gesagt. Wissen Sie nicht, ja, Sie wissen sich. Bleiben wir
Zucker
dabei.
300 Gramm, das ja. ist ungefähr die Menge, glaube ich, ne?
Herr Krüger, können wir jetzt so nicht sagen. Dankeschön, alles Gute für Sie. Schöne Grüße nach Bochum. Auf Wiederhören, Herr Krüger. So, Ahlen, da ist die Frau Prixer am Telefon. Grüße Gott, Frau Prixer.
Grüß Gott nach München. Herr Lauber, ich hätte die Frage. Ich habe schätzungsweise seit 2-3 Jahren, vielleicht auch länger, grenzwertig Diabetes vor. Im Jahr 2004 habe ich 7,5 gehabt und jetzt schlängelt sich das zwischen 6,1, 6,5, 5,9 und so. Und ich habe das lange nicht erfahren, nicht mal von meinem Internisten, sondern vom Augenarzt. Ich habe grünen Star und muss regelmäßig zur Untersuchung. Und da sagte er mir, Sie haben Diabetes. Das habe ich nur vehement abgestritten, weil ich ja nicht wusste. Und das behauptete er, er hat es vom Internisten erfahren. Und mir hat der Internist das nicht mitgeteilt. Und da habe ich ihn darauf angesprochen, sagte er, ja, das ist grenzwertig. Ich esse so gerne Milchprodukte, zum Beispiel Käse oder den Camembert oder diese Buttermilch. Ich habe Laktoseintoleranz und dann nehme ich die laktosefreie Buttermilch. Das schmeckt alles süß. Ist das verkehrt? Und sonst esse ich Vollkornnudeln und Vollkornbrot. Aber schätzungsweise ist das alles für mich zu viel.
Herr Dr. Schlett, bitte.
Ja, wissen Sie, bei Ihnen ist ein ganz wesentliches Phänomen sehr früh erkannt worden. Der Augenarzt hat Ihnen ja tief in die Augen geschaut. Und mit diesem diagnostischen Weg, und der Weg wird immer interessanter in der Medizin, sieht man, wie die Adern und die feinsten Äderchen, die Kapillaren, beieinander sind, sagt man in Bayern. Also ob sie verdickt sind, ob der Blutfluss gut sind, ob sie entzündet sind, ob sie irgendwelche Veränderungen haben. Weil diese gleichen Äderchen haben sie in der Niere, haben sie in allen guten Organen, die uns quasi ein langes Leben bescheren. Und da hat der Augenarzt aber gemerkt, dass obwohl ihr HbA1-Wert scheint, noch signalisiert, dass das Ganze gerade noch tolerabel ist, aber da hinten an den Augen, an den Gefäßen, tut sich bereits was kund. Und von daher sieht er mehr wie der Internist. Der Internist sah jetzt nur ihre Blutwerte und die waren gerade noch, dass man mit sozusagen Menschenkenntnis und Augen zu da durchkam. Aber der Augenarzt hat an den Gefäßen schon was gemerkt. Von daher war diese Diskrepanz, das soll sie nicht irritieren. Das ist einfach so. Verschiedene Ärzte haben verschiedene Möglichkeiten der Diagnostik. Es zeigt aber, dass sie ihren Zucker auf jeden Fall stark unter Beobachtung, also sehr, eher strenger sogar noch leben sollten wie bisher.
Der Augenarzt sagte, ich hätte keinen Zuckerschaden, aber einen Bluthochdruckschaden in den Augenhintergrundgefäßen. Der Schaden ist vom Bluthochdruck in den Hintergrundgefäßen, aber noch kein Diabetes-Schaden an den Gefäßen. So.
Ja, auf jeden Fall sind die Gefäße geschädigt und bei einem Diabetes, der auch latent da ist, wirkt sich ein Gefäßschaden natürlich mehr aus. Also das Ganze ist, so wie der Augenarzt sagte, besser zu kontrollieren.
Dankeschön auch für Ihren Anruf, Frau Prixer. Schöne Grüße nach Aalen. Alles Gute für Sie. Gottesreichen Segen. Ja, in Bayern ist eine Dame am Telefon, nämlich Frau Hoffmann. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Hoffmann. Und ich bin zurzeit in einem Hexenkreis sozusagen. Ich habe also chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung nach einer furchtbaren Gallengeschichte. Die Gallengeschichte liegt schon sehr lange zurück. Und jahrelang wusste ich nicht, was bei mir eigentlich los ist. Es wurde immer Darm untersucht und. Und letztendlich hat man vor 3 Jahren festgestellt, dass meine Probleme mit der Bauchspeicheldrüse zusammenhängen. Und nun habe ich wieder sozusagen einen Schub gehabt. Und war sehr schlecht beisammen und war zur gleichen Zeit vorher beim Augenarzt. Man hat festgestellt, meine Sehschwäche hat sich verstärkt. Also ich bin inzwischen mit Brille auf 40%. Und der Augenarzt fragt mich, ob ich den Zucker habe. Und ich habe gesagt, man hat mir noch nichts gesagt, dass ich Zucker hätte. Habe das jetzt im Zusammenhang mit diesem neuen Schub beim Arzt angesprochen und siehe da, es heißt, ich habe Zucker. Und jetzt drehen sich die Mühlen. Ich soll also sofort Metformin nehmen. Ich muss messen und so weiter. Und ich persönlich, ich habe in den letzten Jahren sehr viel abgenommen, habe daran gearbeitet, habe also trinke keinen Tropfen Alkohol. Ich rauche nicht, habe noch nie geraucht und habe auch noch nie größere Mengen Alkohol getrunken. Das ist mir also nicht schwer gefallen. Aber jetzt ist die Frage, muss ich sofort mit Metformin anfangen? Ich wollte erst einmal mit diesem Messgerät meine Blutzuckerwerte kontrollieren und dann erst anfangen. Davon hat man mir abgeraten.
Das ist jetzt eine sehr gute Frage, Herr Dr. Schlett. Wann muss ich dem Rat des Arztes folgen oder auch Herr Lauber? Und wann kann ich auch vielleicht eigenverantwortlich vorgehen, dass ich sage, so, ich messe jetzt meinen Zuckerwerte einfach sehr, sehr engmaschig und richte meine Ernährung dementsprechend darauf ein, Herr Lauber?
Der Witz ist in dem Fall, das kann er aber besser beurteilen, muss man in der Tat natürlich wohl seinem Arzt folgen. Das wäre falsch, da irgendetwas jetzt von aus der Ferne von uns zu sagen. Trotzdem, die Kassen zahlen das ja blöderweise nicht, die Teststreifen bei Typ 2. Und ich würde trotzdem zusätzlich sehr intensiv den Blutzucker messen, um zu gucken, was tatsächlich bei mir vorgeht. Übrigens, der Alkohol ist leider oder in Anführungszeichen nicht das Allerschlimmste. Auf dem Diabeteskongress, wo ich jetzt gerade war in Berlin, sagte ein Diabetologe, ein Professor, ich will es nicht laut sagen, aber Wein wirkt so gut wie Metformin, trockene Weine natürlich.
Es ist natürlich jetzt nicht ganz leicht, Ihre Situation wirklich zu bewerten aus der Ferne, denn die chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung ist natürlich eine sehr schwerwiegende und Sie, wie Sie zu Recht sagen, belastende, Sie haben abgenommen, Sie können schlecht verdauen, fast jedes Essen ist für Sie eine Qual, weil immer man nicht weiß, wie das Ganze ausgehen wird. Und von daher würde ich auch meinen, dass der Rat des Internisten im Moment der richtige ist. Dem einfach, weil Sie verlieren nichts, sondern Sie gewinnen nur, weil der Zucker im Moment von außen assistiert wird. Seien Sie nicht darüber böse, dass Sie jetzt so ein Arzneimittel nehmen müssen. Es versucht einfach Schaden zu begrenzen, im Moment. Was man aber wirklich nochmal bedenken sollte, ist die Frage dieser chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung, wenn Sie keinen Alkohol trinken und diese Sachen machen. Oft verbindet sich, das habe ich vorhin schon versucht zu sagen, Gallenprobleme mit Bauchspeichelproblemen. Sie haben auch gesagt, dass Sie vor langer Zeit schon Galleprobleme hatten. Und da würde ich ansetzen. Und das sind natürlich die bitteren Pflanzen, die wir haben in der Naturmedizin, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, die Sie zusätzlich nehmen können, wo Sie einfach jetzt mal, natürlich sollten Sie mit dem Doktor nochmal besprechen, wie schaut die Galle aus, wie schauen die Gallengänge aus und dass zum Beispiel keine Steine da drin hin und her wandern. Aber wenn der Gallefluss schon mal funktioniert wieder und etwas stärker ist, wird auch die Bauchspeicheldrüse sich wieder beruhigen. Das kann natürlich sein. Und wenn da noch dann ein vitaler Rest da ist, kann es sein, dass Sie sich nochmal regulieren. Aber im Moment heißt es Metformin nehmen und den Doktor nochmal auf die Galle hin ansprechen und Bitterstoffe zum Essen tropfenweise dazu nehmen.
Ich will jetzt nichts dazu sagen. Ich sehe nur, dass wir nicht mehr lange Zeit haben. Witzigerweise, und das ist die Erfahrung, die ich bei allen meinen Vorträgen mache, ich spreche lange über das Messen. Ich erzähle ganz viel über das, über die Ernährung, über die natürlichen Blutzuckerbalancierer wie Boxhornklee, wie Zimt, den haben wir noch gar nicht gehabt. Was wir immer weglassen, das ist typisch, ist die Bewegung. Und ohne die Bewegung geht's nicht. Ich sag mal, bis zu holzschnittartig 2/3 schafft man, wenn man das ohne Medikamente probieren will, über die Ernährung. Aber 1/3 bleibt Bewegung. Das hat uns der gute Sebastian Kneipp schon gesagt. Also wenn Sie seine 5 Lebensstil-Dinge nehmen, dann ist die Bewegung etwas ganz Wichtiges. Und der Pfarrer sagte, spazieren gehen ist ja gut. Aber wissen Sie, ein Berg sollte schon dazwischen sein. Eine gewisse Anstrengung, ein gewisses Schwitzen sollte dabei sein. Und das ist auch ein ganz wichtiger Rat. Und wenn man in Bayern oder sonst wo ist, mal auf den Berg laufen, eine Wanderung machen, längere Spaziergänge machen, aber schon auch mal ein bisschen außer Atem kommen, schneller laufen. Die Bewegung ist etwas ganz Wichtiges, ist etwas Essentielles, denn ohne funktioniert es nicht. Übrigens nicht nur bei Diabetes. Unser Körper ist auf 10 Kilometer Bewegung am Tag ausgelegt, genetisch bedingt.
mich.
Dankeschön, Frau.
Ja, danke auch. Wiederhören.
Wiederhören. Ja, jetzt nehmen wir eine der letzten Hörer für heute auf Sendung, Frau Jammern aus München. Grüß Sie Gott.
Hallo, grüß Gott. Ich habe bitte eine Frage. Meine Tochter hat MS und durch die Krankheit kenne ich sehr viele MS-Patienten. Und ich kenne jemanden, der MS hat, kann sie noch ziemlich bewegen, aber natürlich nicht so gut und hat auch Diabetes. Wie ist das jetzt? Weil Sie sprachen gerade eben, Bewegung ist ein Drittel. Deswegen wollte ich halt wissen, wie ist das mit der, weil sie spritzt sich auch. Aha. Ich wollte das einfach wissen. Wie ist das dann möglich? Weil die ist halt eben in ihrer Bewegung
eingeschränkt. Herr Dr. Schmidt,
eingeschränkt.
Bitte. Natürlich, ich meine, da ergeben sich durch die Insulingaben, die man spritzt und die Broteinheiten, die man dazu isst und den Messwerten, die sich dann ergeben, einfach das normale diabetische Behandlungsbild unter Einschränkung der Bewegung. Das müssen wir dann in dem Fall so akzeptieren, wie es ist. Aber mit der Insulingabe, die wir heute jetzt nicht so direkt in unserem Thema hatten, wird dort versucht, die fehlende Bewegung zu kompensieren. So muss man sich das fast vorstellen. Wenn sich halt niemand nicht bewegen kann, dann kann ich da auch nicht die Bewegung als Therapieoption wollen oder von ihm fordern. Das geht dann nicht.
Und wenn man sie einigermaßen, also zum Beispiel, wenn man 3 Kilometer gehen kann?
Ja, ich meine, sprechen Sie von der Dame oder von
der Dame, die MS hat und die sich nicht so gut bewegen kann. Das heißt, sie kann schon spazieren, aber sie hat eben nicht die Ausdauer wie wir.
Ja, dann soll sie sich gemäß ihrer Ausdauer und gemäß dem Insulinplan so bewegen. Denn wenn sie sich plötzlich jetzt dank dieser Telefonate 3 oder 4 Mal so lang bewegt am Tag, wird sie mit dem Insulin nicht mehr hinkommen. Dann wird sie weniger Insulin brauchen, weil der Körper selber mehr verbrutzelt. Und das muss man also auch mit dem behandelnden Arzt dann besprechen, dass man jetzt mal eine Bewegungsintensivierung einleitet. Und dann sagt der Doktor schon, aha, dann nehmen wir mal morgens nicht mehr 24 Einheiten, sondern nur noch 18. Das sind dann die Sachen, die man fein regulieren muss. Das geht dann nur mit dem behandelnden Arzt zusammen.
Gut, danke schön auch für die Beantwortung der Frage von Frau Jammern. Danke für Ihren Anruf, Frau Jammern. Auf Wiederhören. Fit sein trotz Diabetes. Unser Thema war das heute jetzt hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Siegfried Schlett, Apotheker und Mediziner, Sie sind unser Gast. Und Hans Lauber, Sie sind selbst Betroffener. Sie haben eine Methode entwickelt, messen, essen, Laufen, also Bewegung. Und jetzt zum Schluss noch mal ein Plädoyer vielleicht für die Bewegung, egal wie groß und wie klein die Bewegung ist, Herr Lauber.
Ja, in den Vorträgen mache ich eine interessante Erfahrung. Es sind dann Leute, die sitzen vor mir, die sind 70, 75, erkennbar Arthrose und solche Dinge. Und die fragen mit Feuer in den Augen, kann ich mich bewegen? Ich würde mich gern bewegen. Du liebe Zeit, da kann ich nichts sagen. Da muss man auch aufpassen. Viele Ärzte sagen dann, ja, sie müssen Sport treiben. Was soll eine 70-jährige Frau plötzlich Sport treiben? Ich muss sagen, bewegen Sie sich. Nehmen Sie das, was Sie immer gern gemacht haben. Machen Sie Nordic Walking, weil das ist etwas Wunderbares. Machen Sie Bergwanderungen, wenn das alles nicht mehr geht. Es gibt eine Bewegung, witzigerweise, die immer geht, oder zwei. Ich nehme jetzt zwei. Eine ist Aquajoggen, also dass man so einen Gürtel umzieht. Und da kann man sich im Wasser fortbewegen. Man wird sich wundern, wie stark Wasser ist. Und etwas, was ich zurzeit aktuell mache, ist in ein Fitnessstudio gehen und dort Muskeln aufzubauen. Sobald man Muskeln hat, hat man eine permanente Glukose, Zucker und Fettverbrennung. Das ist eigentlich fast das Optimale. Und was ich jetzt selber erlebt habe, diese Fitnessstudios von heute sind keine Muckibuden mehr. Das sind Städten, wo ganz normale Menschen hingehen können. Da gibt es vernünftige Trainer. Man muss das mit einem Trainer besprechen, sonst macht man mehr kaputt als ganz. Aber dann ist es eine wunderbare Möglichkeit, in die Bewegung zu kommen.
Und man muss vielleicht noch sagen, die Muckibuden sind heute nicht mehr nur für junge Menschen, die alleine nur auf die Schönheit ihres Körpers achten möchten, sondern inzwischen hat man sich auch auf das Klientel jenseits der 50 und der 60 eingestellt. Und es gibt viele Fitnessstudios, die sich wirklich auf älteres Klientel eingestellt haben und entsprechend auch Programme und Angebote haben. Und ich kenne viele Menschen, die sich sogar mit 70 Jahren noch ein Bombardement im Fitnessstudio zugelegt haben und sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden und auch meine Lebensqualität hat sich dadurch enorm verbessert.
Es gibt sogar erste Studios, das habe ich mit einem Arzt zusammen mitentwickelt, die Diabetes-zertifiziert sind, die also spezielle Diabetes-Berater und spezielles Diabetes-Equipment haben für Diabetiker.
Was sind denn so die 5 Punkte, wenn es darum geht, den Diabetes in den Griff zu bekommen, Herr Dr. Schlett?
Wir haben es heute durch die Anrufer deutlich gesehen. Jeder Diabetiker oder jeder, der merkt oder vom Arzt gesagt bekommt, dass der Diabetes vor der Türe steht, ist eine individuelle Situation. Und man muss versuchen, dieser individuellen Situation einfach Rechnung zu tragen. Beim einen sind die Organe einfach durch andere, zum Beispiel die Galle, wir haben heute mehrmals über die Galle gesprochen, die Galle in Mitleidenschaft gezogen und dadurch schwächelt einfach die Bauchspeicheldrüse in ihrer Insulinproduktion. Im anderen Falle ist es die fehlende Bewegung, die natürlich auch eine Frage ist, wenn man dann allein für sich ist und wenig Möglichkeiten hat. Aber man muss einfach die Verantwortung für den Körper weiter übernehmen und nicht sagen, naja, jetzt hat der Doktor gesagt, ich habe einen Zucker, jetzt nehme ich halt ein paar Tabletten und da ist der Zucker wieder weg. So einfach ist es leider nicht, weil der Zucker doch trotz der Tabletten oft eine schleichende Gefäßveränderung mit sich bringt und die Nieren und die Augen einfach darunter leiden. Und wie gesagt, die Bewegung sozusagen in Maßen, dass also man jedem, der vor einem sitzt und den man berät, auch sagt, für dich ist vielleicht die Möglichkeit, einfach mal, lass doch mal den Aufzug weg bei dir in deiner, wo du wohnst. Steig doch einfach mal jede Treppe, die du siehst, einfach rauf und runter. Nicht die Aufzüge nehmen. Oder fahr doch zu deinen Treffen einfach mal mit dem Fahrrad und nicht mit dem Bus oder mit der U-Bahn in den Städten. Also diese Frage der Bewegung. Dann die ganze Frage der Ernährung. Umstellen auf, wie man so sagen darf, mehr schlemmen wie ein Diabetiker. Das bedeutet einfach nicht die Kalorien zählen und einfach sagen, ich habe doch schon meine Broteinheiten heute, sondern nicht von diesem Jammern, was man verloren hat, sondern man gewinnt ja seine Gesundheit und man gewinnt ja Lebensjahre. Und dieses Gewinnen muss einfach eine gewisse Ernährungsumstellung haben. Aber man muss sich einfach mental diesem Gewinnen öffnen und dann hat man auch die Möglichkeit, das zu ändern. Natürlich, jeder Mensch ist auch ein etwas von der Trägheit geplagt. Und besonders, wenn man älter wird und man weiß, man hat immer so gerne einen Schweinsbraten gegessen und die Knödel und das darf man jetzt nicht mehr so exzessiv wie früher, aber dadurch darf ich länger leben. Und man weiß auch, dass man die Nierenerkrankungen im Alter, die Diabetiker, da bleibt dann nur noch die Nierentransplantation. Und das sind solche schwierigen Perspektiven, solche ja, Sachen, die zwar weit noch vor einem liegen, aber die unweigerlich kommen werden. Die unweigerlich kommen werden. Und vor diesem, ja, wie soll man verdrängen, muss man eigentlich jeden Diabetiker bewahren. Man muss ihn immer wieder an diese Situation dramatisch und drastisch auch in der Apotheke erinnern, dass das jetzt mit den Tabletten nicht einfach weg ist, die ganze Sache, sondern mir bleibt Verantwortung für diese Erkrankung.
Dankeschön, Herr Dr. Schlett. Noch ein kurzes Schlusswort, Herr Lauber.
Nach der Nierentransplantation möchte ich einfach, ich komme ja aus dem Badischen, aus dem Markgräflerland, noch etwas Positives sagen. Diabetes erstmal, das geht nicht immer, aber sehr oft als Chance betrachten. Ich kann etwas tun, donnerwetter, ich habe die Möglichkeit, ein neues Leben zu starten. Und ich möchte doch als Badener, der aus einer Weingegend kommt, darauf hinweisen, ein Gläschen Weißwein, ein Gläschen trockener Rotwein ist auch etwas Wunderbares, was den Zucker in Maßen und gut balanciert. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen beiden, dass Sie meine Studiogäste waren. Alles Gute für Ihren weiteren Weg. Herr Lauber, aus Ihrer Feder sind mehrere Bücher entstanden. Fit wie ein Diabetiker, Messen, Essen, Laufen oder auch Schlemmern wie ein Diabetiker. Und dann noch zu erwähnen, Magie und Macht heimischer Heilpflanzen. Da geht es um die traditionelle deutsche Medizin. Und von Herrn Schlett sei auch das Buch genannt, die 100 wichtigsten Lebensmittel. All die Infos, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, die finden Sie auf www.horeb.org. www.lebenshilfe.org. Gehen Sie auf Programm auf den heutigen Tag. Neben der Lebenshilfe geht ein Fenster auf und da sehen Sie alle Informationen. Auch wenn Sie wissen möchten, wie Sie in die Klösterlapotheke kommen in München am Goetheplatz. Auch die Anschrift und die Öffnungszeiten finden Sie dort. Die Sendung ist mitgeschnitten. Sie kann bestellt werden als CD. Sie können sie sich herunterladen als MP3 oder vielleicht haben Sie schon längst unseren Podcast abonniert. Lebenshilfe, Rubrik Gesundheit. Dort finden Sie die heutige Sendung Fit sein trotz Diabetiker mit Dr. Siegfried Schlett und Hans Lauber. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Ja, und haben Sie eine gute Fitness. Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute viele Anregungen geben und Mut machen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.